Für mich ist gerade so das Johannesevangelium mit ein Teil von dem, was mich beschäftigt. Und hier ein Vers einfach ganz am Anfang. Er, Johannes der Täufer, kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes fängt nicht an wie die anderen Evangelien mit Geburtsgeschichte und so weiter, sondern Johannes steigt mit seinem Thema voll ein. Er lässt quasi eine Einleitung komplett weg und steigt in sein großes Thema ein. Und Johannes bringt immer wieder in seinem Evangelium, wer das liest, Gegensätze von Licht und Finsternis und so weiter. Und das werdet ihr auch jetzt gleich sehen. Er, das Licht, war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wenn wir jetzt schauen, kommt hier der Gegensatz gleich dazu. Im Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Schon hier allein im Anfang merkt man, Johannes sagt, hey, Jesus kam in diese Welt, er hat sie geschaffen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Stellt euch vor, wir machen hier alles dunkel und wir zündet euer Lichtle an. Das sieht man doch, oder? Und Jesus kam in diese Welt, aber man hat ihn nicht erkannt. Das Licht, von dem Johannes spricht, ist die Gegenwart Gottes. Durch Jesus war diese Gegenwart Gottes in die Welt gekommen. Die Gegenwart Gottes war für Menschen greifbar geworden. Man konnte die Gegenwart Gottes quasi anfassen, hören, sehen. Gott war durch Jesus greifbar geworden. Jetzt geht es ganz runter, das sehen jetzt manche nicht, das ist nicht so schlimm. Und wieder einfach diese Sätze von vorhin, die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Und sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Ich habe so gedacht, das muss doch schon ziemlich heftig auch für Jesus gewesen sein, oder? Was hat er aufgewandt? Aufgewandt für diese Welt, oder? Er hat sie geschaffen, er hat alles gut gemacht, wunderbar. Und dann sind hier Menschen, die wollen nichts von ihm wissen. Ganz am Ende oder ziemlich am Ende seines Evangeliums schreibt Johannes, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes begründet hier sein Evangelium. Er sagt, Leute, ich habe das aufgeschrieben für euch, damit ihr Leben habt. Durch dieses Licht, durch Jesus. Ich wünsche euch, dass ihr Leben habt. Und von daher heute meine Frage, die so über diese ganze Predigt steht, die wird heute ein bisschen anders wie sonst, ihr werdet es gleich merken. Wem galt Jesu Rettungsbotschaft oder wer nahm diese Rettungsbotschaft an? Und Johannes stellt uns in diese ersten vier Kapitel Menschen vor, auf der einen Seite Jesus annahm und auf der anderen Seite, die ihn auch ablehnten. Ich nehme euch also jetzt quasi im Tiefflug geschwind durch vier Kapitel durch mit. Auf der linken Seite wird immer eine Karte sein. Das heißt, ihr werdet mal sehen, wie viel Jesus einfach auch unterwegs war. Was er auf sich genommen hat, zu Fuß natürlich, um Menschen zu retten. Was ihm diese Menschen damals einfach auch wert waren. Der Sohn Gottes kam und lief. Er ging zu den Menschen. Er wartete nicht darauf, dass sie kommen. Das, was wir heute oft als Gemeinde tun, wir warten, dass die Menschen kommen. Jesus ging zu den Menschen. So, riesige Karte heute. Auf der linken Seite, hier unten haben wir Jerusalem und hier oben haben wir Galiläa. Einfach das einmal so. Und wir fangen in der ersten Karte oder im ersten Ding unten an. Ich lese euch aber auch vor, was da steht. Also das erste war Taufe und Versuchung Jesu. Das ist das, was Matthäus, Markus und Lukas haben, Johannes gar nicht. Das heißt, er stieg direkt mit dem Dienst Jesu ein. Und da kommt es dann ziemlich schnell, die ersten Jünger am Jordan. Da unten war Johannes der Täufer und der hat getauft. Und dann heißt es hier, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten ihm nach, folgten Jesus nach. Das ging bei diesen Männern auf einmal ganz schnell. Und die zwei haben nochmal zwei geholt und nachher kamen nochmal zwei dazu, sodass Jesus am Anfang einfach nur sechs Jünger hatte. Mit den Jüngern zog er zur Hochzeit nach Kanaan. Die war Johannes anscheinend aus irgendeinem Grund richtig wichtig. Denn er sagt immer wieder, wenn es um Kana ging, die Stadt Kana, in der Jesus Wasser zu Wein machte. Das war für den Johannes wohl so einprägsam, dieses Erlebnis, wie Jesus diese große Steinkrüge füllen ließ und nachher war da der beste Wein drin. Hey, Wunder, die Gott tut. Und direkt danach schreibt Johannes im Kapitel 2, danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder, seine Jünger, und sie blieben nicht viele Tage dort. Das heißt, Jesus ist da einfach mal kurz nach Kapernaum gewandert, obwohl er nachher auch viele Zeit dort verbracht hat. Und jetzt ist für mich die Frage auch hier drin, wem galt hier diese Botschaft und wer nahm sie an? Ganz einfach mal hier, ganz unter Menschen, die auf den Messias warteten. Und wir werden sehen, dass Johannes viel mehr Jünger hatte und dass es Jünger beim Johannes gab, die nicht zu Jesus gegangen sind. Da kommt nachher noch so ein Punkt drin, der wird bald kommen, wo man denkt, hä? Okay, wir gehen weiter. Das ist direkt der nächste Vers, nachdem er in Kapernaum war. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Das war meine letzte Predigt, das Passafest. Und es ist das erste öffentliche Auftreten mit der Tempelreinigung, mit Wunder, die er in dieser Woche tat. Und dann dieses Gespräch mit Nikodemus. Ein stinkreicher Mann, hochgebildet, Professor der Theologie. Und dann kam auch hier für mich die Frage wieder, wem galt hier die Rettungsbotschaft und wer nahm Jesus an? In diesem, im Rahmen von diesem Fest galt diese Botschaft dem einfachen Volk, die zu Tausenden da waren. Den Oberen des Volkes, wo Nikodemus dazugehört hat, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und dann müsste man sich fragen, wer nahm diese Botschaft an? Wir werden nachher sehen, begeistert von Jesus waren viele. Man hat gesehen, was Jesus alles tat. Aber letztlich war es doch eine relativ kleine Gruppe, die wirklich zu Jesus gestanden ist und die ihn angenommen hat. Nach Tod und Auferstehung heißt es einmal, dass Jesus 500 Jünger begegnet ist. Ich denke, dass das die größte Masse war, sage ich, die wirklich zu Jesus gehört haben. 500 Leute nach 3 Jahren. Manche Gemeinde wächst innerhalb von 2 Jahren auf größere Zahl. Und dann ist aber immer diese Frage da. Sind es wirklich Menschen, die an Jesus glauben? Ich stelle mal gegenüber, oder sind sie religiös? Was ist es bei uns? Jetzt habe ich euch eine Folie. Das war mir selber nicht bewusst. Aber das ist ganz interessant, wenn man sowas mal am Stück durchgeht, was alles passiert ist. Und dann heißt es, und Jesus verließ Jerusalem. Also nach diesem Fest. Und da heißt es, danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Judäa, für die, wo ganz hinter sind. Das ist hier, da gehört auch noch der Jordan dazu, dieser ganze Teil. Und da hat Jesus sich Zeit genommen für die Menschen dort. Und sie haben gepredigt und getauft. Und dann heißt es, da kommt ein ganz toller Vers. Ich habe erst gedacht, was bedeutet das? Aber auch Johannes taufte in Enon, das war hier oben, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser. Und sie kamen und sie ließen sich taufen. Der erste Gedanke, der mir hier kam, noch, was Johannes einfach über Jesus sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und Johannes hat Jesus Platz gemacht. Johannes ging ganz bewusst wohl woanders hin, weil Jesus bzw. seine Jünger haben getauft, Jesus selber ja gar nicht. Aber Johannes, das war ihm wichtig. Er ist nur der Bote. Er macht Platz für den Messias. Und da drin heißt es dann, und seine Jünger also kamen zu Johannes und sprachen ihn, Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft. Und alle kommen zu ihm. Hier kommt Eifersucht vielleicht auf oder Neid. Auf einmal dieser Jesus, auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt und jetzt rennt alles dem noch. Und mir? Johannes hat aber immer wieder seine Jünger darauf hingewiesen und hat gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, nicht ich. Johannes hat immer wieder von sich weggewiesen und auf Jesus gezeigt. Und ich habe mich dann gefragt, wieso sind denn die beim Johannes blieben? Warum waren die weiter mit Johannes unterwegs, wenn es Menschen waren, die den Messias auch sehen wollten und haben wollten? Oder wollte sie einfach ein geistlicher Lehrer? War man vielleicht dabei, weil Johannes so was ganz Besonderes war? So ein Prediger in Kamelhaar und was weiß ich. Einer, der auffällt, einer, der rausfällt aus der Gesellschaft. Wollte man einfach nur so jemand? Ganz unten, ich lese es euch vor. Die Botschaft des Johannes war, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das war die Botschaft des Johannes. Und trotzdem gab es Jünger von ihm, dieser der andere, der hat jetzt mehr. Ich habe mich auch hier gefragt, wem galt denn die Botschaft damals, diese Rettungsbotschaft? Wer nahm die Botschaft an? Ganz einfach, Menschen, die ihr Leben ändern wollten. Es waren Menschen, die auch durch die Predigt vom Johannes und durch das, was Jesus getan und gesagt hat, sie wollten ein anderes Leben führe. Ein Leben auf den Messias hin. Das ist so ein Part, das mit dieser Taufe, das habe ich seither gar nicht so beachtet. Und dann heißt es im Kapitel 4, im Vers 1, als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte, und taufte als Johannes, obwohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Es kam den Pharisäern zu Ohren. Und dann macht Jesus, jetzt sage ich einfach mal, er macht Platz. Er geht woanders hin. Weil er wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass es hier anfängt, dass man auch gegen ihn ist. Er war ja damit einfach große Konkurrenz. Nicht nur für Johannes, sondern er war Konkurrenz für die Pharisäer und Schriftgelehrte. Und wer Konkurrenz ist, den hat man nicht so gern. Ganz einfach. Wir sehen, wie verschieden die Menschen waren, zu denen Jesus ging. Und das wird jetzt gleich noch deutlicher. Denn auf dem Weg nach Galiläa kam er nach Sychar, das liegt hier mittendrin. Und es war dieses Gespräch mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und am Ende heißt es, noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Jesus blieb 2 Tage bei diesem Menschen. Er nahm sich 2 Tage Zeit für die Leute in Sychar, für Menschen, mit denen er eigentlich nicht so viel zu tun haben wollte. Merkt ihr, am Anfang war es das einfache Volk, die Oberen und so weiter. Und jetzt auf einmal Leute, mit denen er nicht so viel zu tun haben wollte. Und sie sprachen zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen, denn wir haben selber gehört und jetzt heißt und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Das heißt, hier waren Menschen, ja, diese Frage, wieder wem galt die Botschaft und wer nahm sie an? Menschen, die nicht besonders geachtet wurden. Hier waren Menschen, die auch Sehnsucht hatten und die haben jetzt erkannt, wir müssen weder auf dem Garizim noch Opfer darbringen, sondern wir können immer und überall mit diesem Gott reden. Das war so eine Botschaft für die Leute. Ja, da war die Konkurrenz auf einmal zu Jerusalem weg. Er hat ihnen neue Türe aufgemacht. Du hast vorhin gesagt, unser Gott ist so groß, unser Gott kann hier eine Tür aufmachen, wo keine ist. Das hat er damals gemacht für die Leute. Er hat eine Tür aufgemacht, die sie gar nicht gesehen haben und kamen in Staunen und haben ihn angenommen. So, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Direkt danach schreibt er, aber nach 2 Tagen zog er von dort fort nach Galiläa. Der Lukas schreibt da dazu, und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Wenn ich das jetzt nochmal wegmache, ist Galiläa hier oben. Also hier unten bei Nain und so fängt es an, das geht ganz weit hoch. Und da erscholl jetzt diese Botschaft von Jesus. Das heißt, alle Leute in alle Orte wussten nachher, wer dieser Jesus ist. Und jetzt kommt ein ganz sonderbarer Satz bei Johannes. Ich habe den gedacht, huch, was tut der da mitten drin? Denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet in seiner Vaterstadt nichts gilt. Das ist dieses ganze Thema bei Johannes erledigt. Die Leute aus Nazareth haben ihn nicht angenommen. Ein Satz. Man hat ihn dort nicht angenommen. Einfach so zwischendrin kurz, denn Nazareth gehört ja auch in dieses Galiläa. Und jetzt kommt noch was. Als er nun nach Galiläa kamen, nahmen ihn die Galiläer auf, außer die Leute in Nazareth, die alles gesehen hatte, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zu dem Fest gekommen. Das heißt, Leute waren auf dem Passafest in Jerusalem und die waren jetzt total begeistert, dass Jesus zu ihnen kam. Aber diese Begeisterung heißt noch lange nicht, dass man Jesus angenommen hat. Begeisterung heißt noch lange nicht, dass ich ein Jünger Jesu werde, dass ich zu ihm gehöre. Auch hier wieder diese Frage, wem galt hier die Botschaft? Und es sind 2. Einmal denen, die ihn abgelehnt haben und die ihn schon erlebt haben. Hier waren Leute, die haben erlebt, was er in Jerusalem getan hat. Welche Wunder er getan hat. Die haben das mitgekriegt gehabt, was er in Kana getan hat. Aber wie viel sich da getan hat, das lese ich euch nachher zum Ende noch vor. Und jetzt geht es um einen Mann noch. Jetzt geht's. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Das ist immer wieder diese Erklärung, die der Johannes hier hat. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, in der königlichen Verwaltung, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Jesus war in Kanaan und der Sohn lag in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Für mich war hier die Frage einfach auch mal, für wen arbeitete denn dieser Mann? Ein Mann im Dienst des Königs, also Staatsbeamter, ja? So viel können wir auf alle Fälle schon mal sagen. Und interessant wird's, wenn man sich das mal anschaut. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe Zettel gerichtet, die werde ich die Woche dann irgendwie noch hinlegen. Und zwar zu dieser Familie des Königs Herodes. Da werdet alle ein bisschen beschrieben, beziehungsweise mit Bibelstellen. Hier oben, Galiläa, war Regierungsgebiet von Herodes Antipas. Und hier unten auch. Da oben auf der rechten Seite war Philippus der Zweite, das war sein Bruder. Und als der mal in Rom war, hat der sich die Herodes geschnappt, die dessen Frau war. Also der Eubruder nimmt dem anderen Bruder die Frau weg, weil er halt gerade nicht da ist. Und die hat ja auch noch mitgemacht, gell? Und das war das, was Johannes der Täufer angemahnt hat. Weil er gesagt hat, das, was ihr hier tut, ist ganz klar nach der Bibel Ehebruch. Hauptstadt hier oben war Sepphoris und dieser Herodes Antipas hat dann den Johannes ins Gefängnis gesteckt und zwar hier unten, Machaerus, ganz unten am Toten Meer. Also Norden vom Toten Meer. Einfach mal so, dass ihr seht, was da politisch auch im Hintergrund war. Und da kommt nämlich gleich noch eine Aktion dazu. Jetzt wollen wir mal schön gucken. Über diesen Herodes Antipas, er wird immer nur auch Herodes genannt. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. Es ist nicht Herodes der Große, sondern ein Sohn von dem. Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes und er sprach zu seinen Knechten, das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden und darum wirken so viele Kräfte in ihm. Der hat Schiss gehabt. Der hat Schiss gehabt vor diesem Jesus. Weil er gemerkt hat, sein Leben entspricht überhaupt nicht Gott. Und dieser Johannes, den er angemahnt hat, der ihn angemahnt hat, Scheibekleister, der ist auferstanden, hey. So ein Mist, oder? Und jetzt steht er hier in unserem Land und wirkt Wunder. Hey, dem ging es nicht gut. Ich mache ganz unten nochmal, hier unter diesen Vers 7 oder Vers 6, da habe ich noch, da heißt es, nach einer Heilung, aber die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn, über Jesus. Jetzt heißt es, mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Die zwei konnten sich eigentlich nicht leiden. Aber wenn man einen gemeinsamen Feind hat, kann man sich zusammentun. Und dann heißt es weiter, aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm. Also es ist wieder dieses viele Menschen aus dieser Gegend, auch aus Judäa, aus Jerusalem, aus Idumea und jenseits des Jordans, aus der Umgebung von Tyrus, Sidon, kam eine große Menge zu ihm, dass sie von seinen Taten hörten. Es waren viele Menschen, die Jesus hören wollten. Wahrscheinlich auch diesen großen Heiler. Man kann gesund werden dabei und so weiter. Jetzt gehen wir aber zurück zu diesem Hauptmann, der für diesen Herodes Antipas gearbeitet hat. Der kam zu Jesus, so habe ich es gerade gesagt, und er hat Jesus gebetet, dass er seinen Sohn gesund macht. Und da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Aber dieser Mann ging nicht an diesem Tag heim. Die Entfernung, das habe ich gedacht, ich muss mal gucken, die Entfernung von Kana nach Kapernaum sind um die 35 Kilometer. Google sagt, man läuft 7 Stunden. Wie das auch immer ist. Ich bräuchte wahrscheinlich ein bisschen länger. Vor allem, man hat hier einen Höhenunterschied. Also heimzus war es für den Mann sicher kein so ein Problem. Ein Höhenunterschied von 700 Meter. Auf 35 Kilometer ist schon was. Das heißt, dieser Mann war an dem Tag diese 35 Kilometer gelaufen. Kam irgendwo um die Mittagszeit wahrscheinlich zu Jesus. Ja, um die Mittagszeit. Und Jesus hat seinen Sohn, sagt diese Aussage, dein Sohn ist geheilt. Und dieser Mann blieb. Der ist an diesem Tag nicht nochmal zurückgerannt, um zu gucken. Denn es heißt hier, am nächsten Tag und während er noch hinabging. Das heißt, er war auch nicht mit dem Pferd unterwegs. Der Mann war wahrscheinlich zu Fuß unterwegs. Der hat was auf sich genommen. Im Grunde genommen 70 Kilometer gelaufen. Also Stuttgart, oder? Ein bisschen weiter. Oder von hier aus 35 Kilometer. Was ist das? Was ist Heilbronn? Mergentheim. Also gut. Dann lauft er morgens früh los nach Mergentheim. Merkt ihr was? Was diese Leute auch auf sich genommen haben, um Jesus zu sehen, seine Hilfe zu kriegen. Und da heißt es dann, als er hinabging, begegnete ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde, 13 Uhr, verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. So, wem galt die Botschaft hier? Wer nahm sie an? Denen, die ihn suchten, die seine Hilfe brauchten, auch Menschen in hoher Stellung. Merkt ihr, was das für ein breites Spektrum war? Von Menschen, die auch an Jesus geglaubt haben. Anschließend heißt es dann noch, einfach mal so ein paar Sachen. Jesus begann seine Predigtreise dann durch Galiläa. Sein Stützpunkt wurde tatsächlich dann Kapernaum. Am See berief er seine Jünger zum Tisch auch. Da kommt der Fischfang. Weitere Jünger kamen dazu. Bergpredigt war da oben am See Genezareth. Heilung. Unter anderem der Gelähmte vom Dach, die Schwiegermutter des Petrus, Sturmstillung, Speisung der 5000 und. Das meiste, was Jesus getan hat, war hier oben. Und jetzt lese ich euch zum Schluss noch ein paar Verse vor. Dann habt ihr es geschafft. Da fing er an, Matthäus 11 ist das, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren. Denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, wäre in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Und jetzt wird es noch heftiger. Und auch ihr Leute von Kapernaum. Ihr denkt vielleicht, dass ihr etwas ganz Besonderes seid. Ihr meint, dass ihr im Vorzimmer des Himmels wohnt. Weit gefehlt. Ihr werdet von eurem hohen Ross hinabstürzen und in die Vorhölle verbannt. Denn wenn die Einwohner von Sodom dieselben Wunder erlebt hätten, die bei euch vor der Haustür stattgefunden haben, dann würde diese Stadt bis heute zum heutigen Tag noch bestehen. Hey Leute, ihr habt so viel gesehen, so viel gehört, aber es hat in eurem Leben nichts bewirkt. Außer Begeisterung. Und diese Leute waren wahrscheinlich stolz drauf. Die Leute in Kapernaum. Ha, bei uns wohnt Jesus, oder? Bei uns hat er das schon getan und das und jenes. Meine Frage, und das ist ein bisschen dunkel, aber ja. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. Damals und heute. Diese Menschen haben so viel mit Jesus erlebt. Die Frage ist, was ist geschehen? Meine Frage an uns, was erleben wir alles mit Jesus? Bei mir hat er der Letzte auf den Punkt, wirklich, oh, genial, was gemacht, wo ich dachte, boah, was tut sich dadurch, dass wir Jesus erleben in unserem Leben? Es sind viele religiös, aber nur wenige nehmen Jesus an. Die Frage ist zum einen, wo gehöre ich dazu? Zu der Religiöse? Oder bin ich jemand, der Jesus angenommen hat und lebe nach seinen Maßstäben? Das heißt dann aber auch, er steht zu mir mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Kraft. Er steht zu mir mit allem, was er ist und hat. Wo gehöre ich hin? Amen.